2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, es ist Samstagabend und 19.10 Uhr ist genau eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der nach dem Spielausgabe des Millantons nach unserem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. Das Spiel des 19. Spieltags der 2. Liga fand am heutigen Samstag, den 15.01. um 13.30 Uhr am Millantor statt. Unser Spiel gegen die Tabellenvorletzten Liga endete 2:2. Die Torschützen waren fürs 0:1 Zolinski nach Vorlage von Owosu. Das 1:1 erzielte Medic nach Vorlage von Smith. 1:2 durch Trujic nach Vorlage von, Hochscheid. Und das 2:2, von Amenido in der 90+3 nach Vorlage von Becker. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei ist wieder Tobi vom Zweigekreuzte Mikros Podcast. Moin Tobias, schön, dass du dabei bist.
Hallo, Glück auf und vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne. Ding-Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millantons-Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Ich will heute mal ein saisonales Bier empfehlen, und zwar das Imperial Black Prototype. Das Baltic Porter mit dem klassischen Prototype-Zutaten ist dabei mit dunklem böhmischen Tennmalz gebraut. Wohl bekommst von meiner Seite. Mehr zu Kehrwieder Kreativbrauerei findet ihr unter kehrwieder.bier in der englischen Schreibweise und denkt daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, bevor wir zum Spiel kommen, lass uns mal ganz kurz noch die Rahmenbedingungen besprechen. Wir hatten die Erlaubnis, 2000 Zuschauer ins Stadion zu bringen. Es waren am Ende 1724 Menschen im Stadion. Die Haupttribüne war besetzt. Haken dran, würde ich sagen. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ich habe irgendwie nur einen Banner gesehen und ein bisschen Stimmung ist besser als gar keine Stimmung. Auch wenn es ein bisschen trostlos ist. Irgendwie ist es doch ein bisschen schade, wenn da nicht 30.000 Leute im Stadion sind. Schade eigentlich. Naja. Genau. Kommen wir mal zur ersten Halbzeit. Wir hatten tatsächlich 4 Wechsel in der Startaufstellung. Medic, Buchtmann, Olsson und Ditgen ersetzten Lawrence, Matanovic, Zander und Giré, der ja immer noch beim Africa Cup of Nations spielt. Und wir starten in unserem klassischen 4-4-2 mit Raute. Bei euch wurde nach der Testspielniederlage gegen Dresden ebenfalls gewechselt. Ihr habt eine Startelf-Veränderung von gleich 5 Veränderungen gehabt. Erzähl mal, warum hat Hensel Barilla, Majetschak, Schreck, Mesegem und Nazarov draußen gelassen?
Also die Antwort ist relativ einfach. Bis auf Nazarov sind sie alle verletzt oder krank.
Also it could be so simple.
also tatsächlich ist es so, Kaku Talua ist nach anderthalb Jahren Verletzung wieder zurückgekommen. Mhm. Er hat sich mal vor anderthalb Jahren beim Spiel gegen Paderborn das Kreuzband gerissen und ist sozusagen, so glaube ich, das erste Mal in dieser Saison, dass wir mit 2 nominellen Innenverteidigungen in der Innenverteidigung gespielt haben.
Kaku Talua, ne?
Genau. Ja. Schade, also Kaku Talua hat einen guten Job gemacht, hat zwar auch ein Gegentor mitverschuldet, aber das machen wir ja gleich. Fandrich kam zurück von seiner 7-Spiele-Sperre. Zolinski ist vorher krank gewesen und wer mich wirklich überrascht hat, dass Prinz Owosu sozusagen gleich in die Startformation gerutscht ist. Das wäre allgemein so ein Überraschungstransfer, weil das ist ja so ganz schneller, kräftiger und vor allen Dingen auch kantiger Stürmer, der vorne auch wirklich Räume schaffen soll, der halt auch einen guten Job gemacht hat. Und ich glaube, Strauß ist auch wieder reingerutscht. Und ich habe mich auch beim letzten Mal gefragt, warum der jetzt so wenig gespielt hat die Saison. Ist eigentlich ein sehr, sehr guter Außenverteidiger.
Oh, okay. Die Aufstellung laut dem Bezahlsender war es ein 4-3-3 in der generellen Ausrichtung. Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Die Realaufstellung sah ein bisschen anders aus. Ich habe ja in der ersten Halbzeit relativ defensiv gespielt. Da ist mir aufgefallen, dass sie beim Anlaufen aus dem Aber wenn wir in der eigenen Hälfte waren und ihr das Anlaufen gestartet habt, war es noch ein 4-4-2. Mhm. Und ihr seid dann, wenn wir im Ballbesitz in eurer Hälfte waren, in einem 5-3-2 mit sehr, sehr engen Abständen.
Genau.
Auch gewechselt, ne?
Genau, also das hat man ja auch, es gab ein, zwei Großaufnahmen, also so, wo du dieses 5-5-3-2 ganz herrlich gesehen hast, wo du wirklich auch gesehen hast, dass sozusagen da auch ein massiver Block aus 8 Spielern sozusagen hinter dem Ball stand und einfach auch die Räume sehr stark verengt hat und was natürlich einfach auch ein probates Mittel ist, um gegen einen taktisch überlegten oder auch technisch weit überlegten Gegner einfach auch einfach dem auch die Räume zu verengen und somit denen einfach auch Passwege zuzustellen und die auch ein Stück weit zu nerven. Das 4-4-2 erkläre ich mir einfach so. Es ist einfach ein bisschen, es ist offensiver eingestellt und es eröffnet natürlich auch für Umschaltsituationen eigentlich wesentlich mehr Optionen. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf die Mittellinie oder auf die Höhe der Mittellinie Bälle gewinnst, sozusagen das erobern kannst, dass du da gleich wesentlich mehr an Spielstationen vorne hast.
Ja, und auf jeden Fall.
Genau, und mit Ball ist mir aufgefallen, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, es war ein 4-1-2-3-System. Und das war ja für Auer Verhältnisse doch schon relativ offensiv.
Ja, aber das ist auch mit Owusu geschuldet gewesen, ne? Wo Jonic auf die rechte Seite gewechselt ist oder von der rechten Seite kam, weil in den letzten Spielen war, meine ich mich zu erinnern, dass Kühn auf der rechten Seite gespielt hat und Jonic von links kam.
Genau.
Ja, das hat er aber dieses Mal quasi ein bisschen seitenverkehrt gespielt, wobei Kühn und Owusu ja auch eigentlich vorne drin standen, so mehr oder weniger, und Zulinski dann über links kam.
Genau.
Wie die Mannschaften dann irgendwie taktisch aufgestellt waren, ich bin ja nur Laie, ja, und was das für Auswirkungen hatte, darüber wird Tim wie gewohnt exzellent schreiben können, könnt ihr euch dann morgen durchlesen, er hat schon einen kleinen Vorbericht ausgebracht. Daher, Tim, hau in die Tasten und mach was Schönes raus. Lass uns beiden mal in den Spielverlauf eintauchen. Ich hatte ja angekündigt, dass wir das Spiel immer so offensiv und druckvoll beginnen wollen und das war auch gleich wieder in den ersten 10 Minuten zu sehen. Die erste wichtige Chance kam dann halt auch gleich, glaube ich, in der zweiten Minute durch Irvine, der das dann so ein bisschen verstolperte, Buchtmann auch noch, hatte auch noch eine Chance danach. Und danach war es noch eine richtige Torchance, wo Irvine frei vom Tor war und Hochscheid war es, glaube ich, der gerade eben noch von hinten seinen Fuß irgendwie dazwischen gekriegt hat und klären konnte. Ich habe das Gefühl gehabt, die hat in der Anfangsviertelstunde bis aufs Anlaufen nicht stattgefunden und hat überhaupt gar keinen Zugriff. Was war da los?
Naja, also ich habe es auch so gesehen, ich sehe ja auch gerade auf meiner Statistikseite sozusagen auch gerade das Momentum und das spiegelt dann etwa auch genau das wieder, was du ja auch gerade beschrieben hast. Also ich glaube, Auer hat ein Stück weit gebraucht, um in das Spiel auch reinzukommen, um sich, das muss man ja auch mal sagen, also ich meine, St. Pauli ist ja auch eine wahnsinnig offensiv starke Mannschaft, die einfach oft über die Seiten mit einem wahnsinnig schnellen Tempo kommt. Und ich glaube, da ging es eher erstmal darum zu sagen, wir überstehen erstmal die Anfangsoffensive, stehen da möglichst flach, verteidigen mit Mann und Maus und versuchen so die ersten 10, 15 Minuten gut durchzukommen, kein Gegentor zu bekommen, damit wir irgendwie die Möglichkeit haben, über eine der Nadelstiche vielleicht doch noch ein Tor zu erzielen. Also ich glaube, das war von Aue tatsächlich so gewollt.
Ja, ich hatte mich dazu noch mal kurz mit Tim ausgetauscht. Der sagte, dass eure Flügelverteidiger mal rauslaufen, wenn der Ball auf ihrer Seite beim Außenverteidiger vom FC St. Pauli war. Dass ihr quasi dann immer dann versucht habt, quasi das als Initialzündung zu nutzen. Das ist genau das, was Kiel und Düsseldorf auch gespielt haben. Also ihr habt quasi ein erfolgreiches Programm kopiert.
Also, genau. Aber ich denke, lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht.
Das stimmt. Wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, ihr versucht schnelle Umschaltmomente zu schaffen. Ihr habt den Kader damals auch dieses Jahr daraufhin umgebaut. Das ging dann auch so, dass Jonic den Ball auf der rechten Seite erobert hat, den Ball lang auf Owusu spielte, der, ich meine, es war Hartl locker abgehängt hat. Ja. Und dann überlegt, in die Mitte passte, wo Zulinski auch schneller als Olsson war und ja. Docker zum 1-0-1 einschob. Ich musste mir da etwas die Augen reifen. Das war Augenreifen, weil das so, es war ein super schöner Angriff, weil der so klar und einfach strukturiert ist. Aber aus dem Nichts kommt, ist das noch ein bisschen untertrieben, oder?
Ja, in der Tat, das war natürlich, aber das ist ja genau das, was Herr Aue wollte. Also ich meine, was Herr Aue gemacht hat, ist ja, also meine Idee ist ja gewesen, wenn du halt so hoch angreifst und so hoch presst, wie St. Pauli das tut, dann bist du natürlich auch wahnsinnig anfällig, wenn deine erste Pressinglinie einfach auch überspielt wird. Und ich glaube, Jonjic hat dann, glaube ich, direkt auf Zielinski gespielt und der sieht natürlich, beziehungsweise Jonjic spielt auf Owusu und der sieht dann natürlich geistesgegenwärtig Zielinski und ich glaube, ich bin jetzt mal ein bisschen diebisch und sage, vielleicht hat man auch nicht damit gerechnet, dass Aue es hinkriegt, mal zwei, drei Pässe über 10 Meter zu spielen.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind einfach anfällig in diesen Situationen.
Genau. Und ich glaube, das ist einfach so. Ich bin jetzt kein Experte für St. Pauli, aber ich glaube, die Spiel-DNA dieses Jahr ist ja eine ganz klar offensive. Das heißt, also die Gegner stressen, den Gegner pressen. Und das ist natürlich, wenn du dann natürlich überspielt wirst, dann bist du natürlich da auch mega anfällig. Und das ist ja auch genau das, was Aue ja auch wollte. Also sie haben sich hinten reingestellt, sie haben geguckt, sie haben das Notwendigste unterbunden, haben wirklich auch, also ist allgemein, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, dass Ben Zielinski, der war ja von Linksverteidiger, linker Mittelfeldspieler und Linksaußen war da ja alles in Personalunion. Also das ist so dieser klassische polyvalente Spieler und selbst den Jan Hochscheid stand am Ende noch irgendwie mit hinten. Also es war ultra, ultra defensiv und ich glaube, das war auch genau die Strategie. Aus wenig, aus ganz, ganz wenigen Torchancen möglichst versuchen, Tore zu erzielen.
Ja, das hat auch Dodschew so in der fast 1:1 so in der PK nachher gesagt. Also falls du da nochmal gucken willst, das hat wirklich zitiert ich quasi gerade. Sehr gut. Oh. so, danach ging es irgendwie sehr munter weiter. Wir haben uns ein bisschen geschüttelt, aber wir haben weiter quasi Druck gemacht, haben weiter versucht, das Spiel zu bestimmen. Das war ja auch unsere Aufgabe. Jetzt mussten wir auch ein bisschen noch mehr kommen, aber es war immer noch alles so unkontrolliert. Und ihr habt, wie du eben schon sagtest, so ein dichtes Abwehrgeflecht aufgebaut, das, wo wir kaum zwischen die Reihen kamen oder auch kaum durch Steckpässe spielen konnten. dass wir irgendwie da durchkamen, auch die Wucht von Ditken kam nicht wirklich zum Tragen, ein bisschen schade. Wir kamen eigentlich nicht zu großen Chancen. Ich möchte aber eine Sache sagen, die mir da nicht nur mir dann aufgefallen ist und die zog sich so durch das gesamte Spiel. Ich weiß, du magst Mendel sehr. Er spielt seit 14 Jahren bei euch im Kasten. Ich persönlich finde, dass man Zeitspiel ab der Minute 18 einfach nicht machen muss. Das ist unerträglich. Ich habe teilweise mitgestoppt und er war ein bis zweimal über der Zeit, wohlwissend, dass der Schiri das eigentlich nicht pfeift. Da kann ich nur sagen, erspart das uns doch einfach und ich will einfach so, ich will jetzt den Ausdruck jetzt nicht benutzen, aber macht er das immer so? Ist er immer so ein Zeitspieler?
Also ich denke, dass ich kann gut nachvollziehen, dass wenn Martin Mendl, wenn der im gegnerischen Team spielt, dass das einfach ein Spieler ist, der nervt. Und ich glaube, er ist ja da auch ganz klar auch mit Pfiffen bedacht worden. Da gab es ja auch dann auch entsprechende Twitter-Reaktionen, aber irgendwie hat sich aber auch ein Radiosender sich dann wohl auch auf die Seite von ihm gestellt. Und ich glaube,
welcher Radiosender?
Und zwar ich
den boykottiere ich ab jetzt.
Warte. Ich muss mal ganz kurz gucken. Und zwar, der heißt AFM Radio.
Nein.
Doch. Nein. Großer Dank an AFM
Radio. Stimmt doch, das habe ich auch gelesen. Ja, habe ich schon gelesen, ja.
Nein. Genau.
Ach Gott.
Und also ich glaube, das ist natürlich mega, mega nervend. Das ist natürlich, Mendel ist natürlich einfach auch in gewissen Punkten auch ein kleiner Provokateur. So, ja. Und das macht er ja auch, wenn der vor dem K-Block steht, der prall gefüllt ist. Also ich glaube, das war so ein bisschen auch mit so einer Strategie, den Gegner einfach auch ein bisschen mit zu nerven.
Ja, ist ja auch Mürbe machen, ne? Das provozieren, Ungenauigkeiten, Nervositäten hervorrufen. Trotzdem. Alter, ich kotz. So.
Ich merke.
Muss es jetzt einmal nur raushauen.
Genau. Ich merke auch, dass du da sehr, sehr emotional wirst.
Ja, jetzt, ich bin wieder ruhig. Ist alles wieder gut. So. Nach der 25. Minute wurden wir dann langsam wieder gefährlicher. Wir hatten dann eine Chance durch Olsson nach Vorlage von Burgi. Dann kam es zu einem für euch folgenschweren Foul auf der halbrechten Seite. Hier hat man gesehen, dass wir im Winter wirklich an Standards gearbeitet hatten. Denn das war eine schön abgestimmte Sache. Smith auf den langen Pfosten auf Medic und der den Ball über die Linie gedrückt hat. Wir hatten im VDS ja darüber gesprochen, dass ihr eine Kopfballschwäche habt. Da hat man sie gesehen, aber das gesamte Anlaufverhalten in dieser Situation, da war der Ball so lange in der Luft, das fand ich schon bemerkenswert, dass er da so frei zum Kopfball kam.
Genau, also da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, aber im Grunde gesehen ist das ja auch eine Fehlerkette, die schon vorher beginnt.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob der das beginnt, also weil das war, ich weiß nicht, wer da gefoult wurde, die Hörer des Podcasts mögen es mir bitte nachsehen, weil Carlsson foult da von hinten einen Spieler, der sich ja wegdreht, der sich ja
genau,
vom Tor wegbewegt, und wo ich mir dachte, das war total unnötig, weil das ja aus dieser Spielsituation ja überhaupt gar keine Gefahr ja dargestellt hat und der ja überhaupt null Chance hatte, an diesen Ball ja zu kommen.
Ja,
und genau. Punkt 2 war, Kakotalua war ja zugeteilt und ich habe es mir dann auch ein paar Mal nochmal im Real Life angeguckt, ist so gewesen, dass der da nicht gut in den Zweikampf kommt. Also es wirkte so, als sei er so anderthalb Schritte zu spät. Also ja. Dadurch, dass der halt zu spät war, ist er halt nicht mehr in diesen Zweikampf gekommen, wodurch natürlich ohnehin durch die generelle Luftüberlegenheit von St. Pauli sozusagen es da einfach auch das Tor aus Auer Sicht einfach auch zu billig fällt.
Ja. Definitiv, hast du vollkommen recht, ja, sehe ich auch so. Also ich fand dieses Einlaufverhalten von Medic, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er so stark einläuft, ja, dass er auch der Zielspieler ist für solche Flanken. Und da muss man ihn besser wegverteidigen. Das geht einfach nicht anders. Dann stand es 1-1 und wir haben euch dann bis zum Ende der ersten Halbzeit immer weiter hinten reingedrückt. Mhm. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass ihr kaum zum Atmen kamt. Und immer hinterher lief, ich glaube, ich hatte zur Halbzeit schon 1,5 Kilometer mehr gelaufen als wir.
Mhm.
Wenn ich mich da, es kann sein, dass ich mich da, ich glaube aber schon.
Ja, ich glaube, das kommt hin. Ich gucke gerade mal in den Statistik-Feed, aber ich glaube, das kommt in etwa hin. Weil, also früher im Fußballmanager hätte man dazu gesagt, der St. Pauli halt geil, halt Ball und Gegner laufen lassen.
Ja, das zeigt sich halt auch bei den Passstatistiken. Ne? Also wenn wir jetzt gucken nochmal, am Ende des Spiels hatten wir irgendwie 650 Pässe gespielt und dann bei 72% Ballbesitz, dann läuft ja, irgendeiner muss ja laufen. Und wenn bei uns der Ball läuft durch diese Pässe, dann, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern an das Spiel, an den Film Goal, ganz schlechter Film, aber denk dran, der Ball ist immer schneller als du. Sehr schön. Wir hatten dann quasi immer noch mehrere Chancen, also aber ohne wirklich nennenswerten Druck aufs Tor auszuüben. Also klar kam irgendwie zum Abschluss, aber ohne wirklich nennenswerten Druck aufs Tor auszuüben. Aber gab es aus meiner Sicht noch eine diskutable Entscheidung? Du weißt sicherlich, worüber ich spreche. Nach der diese butterweiche Flanke von Dittgen,
ja.
Wo ein sehr, sehr wie soll man sagen, aktives Verhalten von Zulinski gegen Burgstaller im 16er. Da hätte ich mir fast mal gerne so eine Überprüfung durch den VAR gewünscht. Also ja. Das war, puh.
Also ich glaube, ich würde sagen, Zulinski hat gezogen, Burgstaller hat es aber auch versucht anzunehmen.
Ja.
Das ist, glaube ich, so, das ist das Salomonischste, was ich dazu sagen kann.
Mhm. Ich glaube, man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn da was passiert wäre.
Genau, so. Aber es war so ein bisschen, aber ich glaube, ich glaube, der Schiedsrichter hatte auch gar nicht gezögert, sag ich jetzt mal.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Somit blieb es, wir hatten ja noch den Kopfball von Irvine, den Mendel pariert hat, und den Schuss von Hartl. Aber dann war auch Halbzeit und ein sehr, sehr unverdientes 1:1 in einer sehr, sehr unausgeglichenen ersten Halbzeit. Oder siehst du das anders?
Naja, ich würde mal sagen, Aue hat man natürlich auch gesehen, die sind natürlich technisch limitiert. Also auch gerade gegen so einen spielstarken Gegner, der ja auch richtig gut eingespielt ist. Und ich denke, dass Aue hat aus seinen Möglichkeiten das Beste und das Meiste rausgeholt.
So. Genau, so siehst du das auch so wie Timo Schulz. Der hat nämlich gesagt, in der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant, lassen nur einen Schuss zu, aber der war direkt drin. Das hat Aue sehr gut ausgespielt und wir waren einen Moment lang nicht aufmerksam. Bums, kannst du so zusammenfassen.
Ja.
Für dich, ne? Sehr schön. Dann kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Wir hatten uns anscheinend in der Halbzeit vorgenommen, schneller zu spielen und nicht so viel zu kombinieren, also schon zu kombinieren, aber den Ball schneller durch die Reihen zu kommen. Ergebnis war gleich eine tolle Kombination in den ersten zwei Minuten, die direkt in eine Riesenchance durch Irvine mündet, wo er leider zu schlecht zum Abschluss kommt. Der belohnt sich leider für den Aufwand, den er betreibt im Spiel, zu selten. Es tut mir wirklich leid für ihn, weil ich mag ihn wirklich sehr gerne. Auch diese Spielart, die ist sehr körperlich, der ist präsent. Sieht zwar nicht so elegant aus, aber ja. Leider belohnt er sich nicht für den Aufwand, den er betreibt. Wir hatten dann noch ein paar weitere Chancen, die also aber jetzt nicht wirklich im Ansatz gefährlich waren. Und dann mal wieder aus dem Nichts, sozusagen, würde ich fast sagen. Auch wenn ich da Pavel Dotschow recht geben musste, der in der PK sagte, dass sie ein paar Anpassungen vorgenommen haben und dass man das halt auch gesehen hat, dass sie ein bisschen besseren Zugriff hattet. So, das stimmte schon. Und dann kommt aus dem Nichts in der 57. Minute ein Freischuss aus der eigenen Hälfte und Medic kommt irgendwie nicht an den Ball und Owusu steht auf einmal alleine vor Vasil und schiebt den Ball knapp rechts am Tor vorbei. Da war ich, glaube ich, selber sehr überrascht, oder?
Ja, also ich muss das persönlich sagen, ich konnte diese Szene nicht sehen, weil sich der Bezahlsender sich mitten im Spiel entschieden hat, einfach 3 Minuten Werbung zu spielen. Cool. Oh, bei Bezahlsender to go. Und da lief einmal 3 Minuten Werbung.
Das habe ich noch nie gehört.
Doch, da lief einmal 3 Minuten Werbung. Deswegen kann ich zu dieser Szene nichts sagen, weil ich da Bierwerbung gesehen habe. Es tut mir wirklich sehr leid.
Ja, nicht so schlimm. Sie war nicht drin.
Ja, sie war nicht drin.
Nee, also er war wirklich sehr überrascht. Ich glaube, der Freischuss kam von Gonta, halblinke Position an der Mittellinie, hoch und weit nach vorne geschlagen. Ein 16er tickte einmal irgendwie auf und ich weiß nicht, ob er ihn berührt hat. Auf jeden Fall ist er durchgekommen und Owusu ist halt alleine auf Vasili zugelaufen und leider für euch rechts dran vorbeigeschoben. Aber da war er zu deutlich rechts dran vorbeigeschoben.
Ja, das ist ja eigentlich auch Owusus große Schwäche. Ich meine, der hat jetzt, glaube ich, 34 Zweitligaspiele gemacht und hat nicht einmal getroffen.
Hat aber davor, glaube ich, in der dritten Liga gespielt und da regelmäßig getroffen. Also es ist dann nur die Frage der Zeit, bis er auch bei euch trifft.
Okay, ich hoffe doch.
genau, dann klassisch das Spiel weiter so hin. Dann hattet ihr einen folgenschweren Wechsel vorgenommen, für uns folgenschwerer Wechsel, nämlich Trujic für Kühn. Wir haben ein paar Minuten später gewechselt und hatten noch eine Freistoßchance. Dann ist Buchtmann runter und Aminido rauf. In der zweiten Halbzeit war das dann aber auch ein bisschen besser von euch. Ihr kamt auch immer wieder in unsere Hälfte. Ich habe mit eurem Umschaltspiel auch ein bisschen aggressiver gegen den Ball gearbeitet. Und daraus resultierte meines Erachtens auch dieser Ball, der nach der Zulinski-Flanke, wo Olsson nicht richtig stört, der irgendwie, wo Hochscheid irgendwie an den Ball kommt, vom Torwart, und den er gegen die Latte drückt und Trujic abstaubt.
Genau.
da das war echt auch sehr viel Aufmerksamkeit auf eurer Seite.
Genau, das war ja so, das war ja insgesamt, war das ja so eine Scharade aus mehreren Chancen in dieser Situation. Vorher war das ja so, dass ja Trujic auch an der Seite, ich glaube, das war die linke Seite, ganz alleine läuft und da viel zu überhastet da reinschiebt. Also ja. da war San Pauli tatsächlich hinten ganz schön anfällig und ganz schön offen. Und ich glaube, eine Spitzenmannschaft oder eine Mannschaft, die selbstbewusster gewesen wäre, hätte das auch, glaube ich, mehr genutzt.
Genau, ja. Trujic kam da ja, ich glaube, das war, glaube ich, eine Minute zuvor, ne? Dass Trujic da durchgekommen ist und dann irgendwie noch 15 Meter in den Strafraum hätte laufen können und dann irgendwie auf einen Elber ablegen könnte oder so.
Genau.
Hatte sehr viel Platz, ja, das stimmt. Ich hatte mir auch noch notiert, dass wir da sehr, sehr schlecht in der Aufteilung und vor allem auch in der Aufmerksamkeit waren, auch genau wie beim Tor. Das fand ich einfach nicht gut von uns, da waren wir nicht handlungsschnell genug. Aber das sagt sich ja aus meiner Perspektive immer so leid. Ist auch ganz gut, dass ich das sagen darf. Timo Schulz hat dann reagiert, hat in der 75. Minute Matanovic für Ditkin gebracht und Becker für Irvine. Mhm. Und dann kommt es zu einer Situation, wo Trojic, glaube ich, eigentlich, wir hatten das im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen, wo ich gesagt habe, eigentlich muss er ihn runterwerfen vom Platz, weil diese erste gelbe Karte für den Ball auf den Boden werfen, die muss man nicht geben. Ja? Aber wenn er sie gibt, dann hat er sie jetzt gegeben und dann 2 Minuten später kloppt er Pagarada mit der Schulter von hinten um und das ist ja, Pagada hat ja gar keine Chance, ist ja eigentlich mutwillig so. Und da muss er doch eigentlich gelb sehen und müsste eigentlich vom Platz gehen.
Ja, es ist natürlich jetzt schwierig, jetzt aus meiner Sicht jetzt zu argumentieren. Trujic ist einfach, es ist ein Heißsporn und ich glaube, er hat unmittelbar an der Grenze zur gelb-roten Karte gewandelt. Ja, und eigentlich, es gibt ja, wie formuliere ich das jetzt diplomatisch? Also ich glaube, das war.
Das brauchst du gar nicht, Tobi. Du brauchst nicht diplomatisch sein.
also, da sagen wir mal so, er hat sehr großes Glück gehabt.
Ja. Aber das in dem Zeitrahmen habe ich das Gefühl gehabt, habt ihr auch ganz schön, seid ihr auch intensiver in die Zweikämpfe gegangen.
Ja, also auf jeden Fall, ja.
Ne, also, du hattest ja mal gesagt, so, dass ihr dass es um den Kampf geht, den ihr wieder sehen wollt.
Also genau.
Beschreibt das dann das den Spielstil, den du sehen willst, dass ihr dann ich meine, ihr habt bei den Zweikämpfen, bei den fair geführten Zweikämpfen waren wir beide gleich oft, glaube ich, 51% für uns, 49 für euch. Mhm. Aber bei den Fouls habt ihr mehr als doppelt so viel wie wir.
Ja. So. Ich schau gerade mal, also ich glaube
17:7 oder 17:8 oder so.
17:8, ich glaube, so. Das natürlich genau, 17:8, ich sehe es hier. Und zwar, es ist natürlich so, erstens natürlich schwinden natürlich auch die Kräfte, weil das Spiel von Aue ist natürlich sehr, sehr, sehr kräfteraubend gewesen. Und zum Zweiten muss man natürlich auch sagen, dass es so ein bisschen, da kommt irgendwann so eine gewisse Galligkeit und so eine gewisse kämpferische Note einfach auch rein. Weil ich glaube, was die Aue in der ersten Halbzeit ja verpasst hat, war ja eher so ein bisschen auch San Pauli zu nerven. Also so da mal.
Aber ihr hattet doch Mendel.
Ja, aber noch mehr zu nerven, also alle nerven sozusagen. Und so ein bisschen, das natürlich kommt dann irgendwann so eine Galligkeit rein. Ich finde, es war keine übertriebene Härte, also fand ich jetzt nicht. Also man ist nicht mit auf den Sohle reingesprungen. Aber es war so eine gewisse Galligkeit einfach auch da. Und es wären auch mehr Zuschauende da gewesen, wäre da, glaube ich, auch irgendwann der Deckel vom Stadion geflogen. Also.
Ja, gut. Das lasse ich mal jetzt so dahingestellt. So, das stimmt schon. Also ich glaube, dass Trujic hätte runtergehen müssen. Hätte uns, glaube ich, nicht viel geholfen, weil aber das ist eine andere Sprache. Er musste dann aber runter.
Ja.
Kurzer Einsatz, 17 Minuten, ein Tor, zwei Fouls und dann runter. Jan George kam dann zu seinem ersten Einsatz. Der ist noch nicht topfit, ne? Also aber das ist ja auch nie bei Regensburg gewesen, glaube ich. So, sieht ja immer so ein bisschen nicht fit aus, aber
der wohl war genährt.
Ja, genau, wenn man es so höflich sagen, aber da hattet ihr mit Testron auch noch so einen, der so die ähnliche Position hatte. Aber der Jan George kam dann halt für Trujic und bei uns ging dann, das war in der 81. Minute, bei uns ging dann Olsson und Hartl in der 85. Minute runter für Gigala und Daschner, da wo ich mich sehr gefreut habe, dass Daschner wieder spielt, auch seit seiner schweren Knieverletzung. Ihr habt dann nochmal überraschend gewechselt, Güye für Owusu, wo ich dachte, oh Gott, dann wechseln wir doch nochmal einen Stürmer ein. Respekt, aber der war auch platt, der Owusu,
glaube ich. Ja, definitiv. Der war platt, ja. Und ich glaube, das war letztlich gesehen auch so aus Auers Sicht vielleicht auch leider der spielentscheidende Fehler, was die Einwechslung angeht, weil Gay fällt ja dann hin, ihm verspringt, glaube ich, vorher der Ball und dann fällt er hin und das Gay verspringt immer der Ball.
Das hattest du im Vorgespräch auch gesagt, stimmt.
Genau, und der so ein bisschen, und ich glaube, dass da wurde auch viel in den Aue-Gruppen diskutiert und ich glaube, Aue hätte das am Ende dreckig weg verteidigt, also das wäre kein schöner Sieg gewesen, also so dass man am Ende halt sagen kann, am Ende ist es halt eine kleine Überraschung gewesen, also die ganz, ganz große Überraschung ist ausgeblieben, aber zumindest eine kleine Überraschung, dass Aue es geschafft hat, den bisher zumindest heimwärts lupenrein St. Pauli da fast an den Rand der Niederlage zu bringen. Zwar mit sehr, sehr begrenzten Mitteln und zwar auch wirklich, wirklich nicht schön. Und am Ende hätten die jetzt hier nicht gesagt und hätten jetzt nicht gesagt, ja, Aue war jetzt ja total überlegen, sondern Aue ist einfach so eine Art Guerillataktik gefahren.
Ja, ich meine, das hat Düsseldorf so gespielt, das hat Kiel so gespielt, dass es halt, das funktioniert hat gegen uns anscheinend ganz gut. Ja. Was wir ja sagen müssen, ist, dass dann doch individuelle Klasse nochmal einen Ausschlag gab, nämlich wie Becker sich durchgesetzt hat auf der rechten Seite und den Pass auf Aminito gespielt hat, der dann halt auch sich einfach bärenstark durch zwei Spieler vorbeiwendet, durchdribbelt und dann überlegt an Ende vorbei in das linke Eck schlänzt, war schon sehr schön. So muss
das
man
war
mal sagen.
Ein schönes Tor, ja. Das war
ein richtig schönes Tor. Und da zeigt sich auch wieder, dass du auch so mit in 1:1 Situationen, dafür hat man ja diese beiden Spiele auch gebracht, die da einfach eine Stärke hast und die du dann auch bei einer etwas, sagen wir mal, ich will jetzt nicht hüftsteif sagen, aber bei einer etwas holzigeren Abwehr dann halt auch einfach ausspielen kannst. Und das hat man halt einfach gesehen. So. Genau, und dann gab es noch ein, da hatte Hochscheid schon jubelnd auf den Boden gelegen, aber da war Herr George leider im Abseits, noch eine Situation für euch in der 94. Minute. Und auf der gegenüberliegenden Seite hat Herr Matanovic nochmal drüber gezogen. Das war es dann aber auch schon.
Ja. Ja, ne?
Am Ende hatten wir fast dreimal mehr Ballbesitz, hat man gesagt. Doppelt so viele Torschüsse, eine sehr viel bessere Passquote bei deutlich mehr gespielten Pässen und am Ende können wir sagen, ihr habt verdient einen Punkt mitgenommen.
Definitiv, so. weil nämlich beide Mannschaften drei Großchancen hatten.
Ja, genau.
Ganz einfach. Also so einfach ist es dann. Und es gab mal einen Trainer, da ist es Trainer bei einem Leipziger Verein, nennt sich Domenico Tedesco, und der sagte einfach mal, es ist nicht entscheidend, wie viele Zweikämpfe man gewinnt, und es ist auch nicht entscheidend, wie viele Pässe man richtig spielt. Nur die entscheidenden und wichtigen Zweikämpfe und Pässe müssen gut gemacht sein.
Genau. Und oder wie man ich habe mir dann gedacht, naja, es ist die effizientere Ausnutzung der Torchancen. Habt ihr einfach verdient einen Punkt mitgenommen. So.
Definitiv.
Ja, und Timo Schulz hat das dann in der PK so gesagt, in der zweiten Halbzeit wollte seine Mannschaft unbedingt. Man hat gemerkt, dass sie immer mehr angerannt ist, immer ungeduldiger wurde und dabei auch die Rückraumsicherung vernachlässigt hat. Und das war ja das, was wir beschrieben hatten, dass auf der linken Seite Trujic durchgekommen ist, dann Zolinski durchgekommen ist. Und das hat dann auch einfach mit diesen Balleroberungen und langen Bällen dann auch gut gemacht. Dementsprechend müssen wir am Ende glücklich sein, dass wir das 2-2 noch machen. Wir waren zwar dominant, haben es aber einfach nicht geschafft, uns genügend klare Chancen rauszuspielen. Bums. So, reicht ja auch. Kann man genauso sagen.
Da stimme ich dir zu, ja.
So, was ziehst du aus der Begegnung?
Ich ziehe aus der Begegnung, dass es für St. Pauli noch ein gewisser Weg zum Aufstieg ist. Dass das noch gar so ein Ding ist. St. Pauli hat eine sehr gute Mannschaft, hat eine technisch sehr starke Mannschaft zusammen, die einfach sehr von ihrer Eingespieltheit und von ihrer Geschwindigkeit und von ihrer technischen Klasse lebt. Und ich denke, am Ende werden sie es auch ziehen. Lustigerweise, es gibt ja noch diesen anderen Hamburger Verein, der es ja wahrscheinlich wieder nicht schaffen wird diese Saison.
Ich bete darum, dass er das nicht schafft.
So, und insofern drücke ich da auch St. Pauli sehr den Daumen, da ich ja St. Pauli wirklich sehr schätze, weil ich die Menschen schätze, weil ich den Verein schätze und weil ich auch die Fans ja auch sehr, sehr schätze. Und ich habe da eigentlich immer eine geile Zeit gehabt und habe auch nie jemanden erlebt, der mich da irgendwie dumm angegangen ist oder so, von den St. Pauli-Fans, im Gegensatz zu anderen Auswärtsfahrten. Und in Bezug auf Aue kann ich mitnehmen, die Mannschaft ist noch nicht tot. Es zeigt, dass sie durchaus in der Lage ist, mit ihren limitierten Mitteln was anzufangen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass es noch ein sehr, sehr langer Weg wird und dass es vermutlich nur um den Relegationsplatz am Ende gehen wird. Mhm. Wir aber im Relegationsplatz durchaus eine Chance haben gegen den Drittligisten.
Ja. Pavel Dotschev hatte, glaube ich, in der PK gesagt, wir müssen unsere Punkte woanders holen. Er hat eigentlich kritisiert, dass ihr in den Schlussminuten quasi eure Siege kaputt gemacht habt.
Genau.
Wir bleiben noch auf Platz 1, können aber heute Abend den Platz an Darmstadt verlieren, die jetzt gerade parallel zu unserer Aufnahme gegen den KSC spielen. Ihr steht nach dem Unentschieden weiterhin auf Platz 17, spielt zu Hause am Samstag gegen Schalke. Wiederum morgen gegen Kiel ran müssen. Mit der Leistung von heute ist da sicherlich, wenn ihr so kompakt spielt, auch sicherlich wieder was drin.
Ja.
Sehe ich mal so. Für uns geht's im Pokal am Dienstag um 20.45 Uhr im Heimspiel gegen Dortmund. Da könnt ihr das VDS mit Michael dann hören. Und in der Liga am Freitag die Stadtmeisterschaft beim Verein von der Müllverbrennungsanlage. Das macht Bobby. Mir bleibt einfach noch zu sagen, Alina auf Twitter zu zitieren, nach den letzten Unentschieden gegen Aue gab es einen Sieg im DFB-Pokal und einen Sieg gegen den anderen Verein aus Hamburg. Beides würde ich gerne wiederholen. Das nehme ich genauso mit. Wir hören uns dann gegen den Jan aus Regensburg wieder. Tobi, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast.
Vielen Dank
von meiner Seite. Sehr, sehr gerne. Das war total schön. Vielen, vielen Dank. Und an euch da draußen. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende, einen schönen Start in die Woche. Viel Spaß beim Pokal gegen Dortmund und wir bleiben Stadtmeister. Das wissen wir ja eh alle. Bitte denkt dran. Bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss.
Genau. Bleibt gesund. Ciao.